Meine letzte Stelle war als Jugendpastor in der FEG München Mitte. Als Jugendpastor habe ich viel mit Kindern gearbeitet. Ich habe ziemlich früh angefangen, mit Kindern zu arbeiten, noch als Teenager in England, in Sommercamps, Kindergottesdienst, Jungschar und dergleichen. Um Kinder zur Ruhe zu bringen, habe ich unterschiedliche Strategien entwickelt. Eine davon war es, ihnen etwas Schönes zu versprechen, falls sie gut mitmachen. Aber das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Wenn du mit Kindern lebst oder arbeitest, wirst du manchmal geneigt sein zu denken, dass die Kinder nie zuhören oder schnell vergessen, wenn du etwas sagst. Und so versprechen wir vielleicht manchmal Dinge, die wir hoffen, sie werden es später vergessen. Fehlanzeige. Wenn wir ihnen etwas Schönes versprechen, merken wir, dass ihr Gedächtnis und Hörfähigkeiten doch ganz gut sind. In der Tat unfehlbar funktionieren. Sie werden dich daran erinnern. Sie werden dich nicht in Ruhe lassen, bis du es einhältst. Kinder lehren uns, versprich nur, was du einhalten kannst und willst. Ihr Lieben, Gott verspricht immer nur, was er einhalten kann und sicher einhalten wird. Das ist, was unsere heutige Stelle in 1. Mose 15 klar macht. Abraham wundert sich, ob, wie und wann Gott vorhat, seine Verheißungen im Nachkommenschaft und ein Land zu geben, endlich zu erfüllen. Ähnlich kann es uns auch gehen, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr ermutigen wir uns gegenseitig damit, dass Gott treu ist, seine Verheißungen einhält. Aber nach einiger Zeit können Fragen aufkommen. Wir wundern uns, ob das alles nicht nur Floskel sind. Wir fühlen uns im Leben manchmal resigniert oder sogar frustriert. Wir werden versucht, uns einen Plan B für das Leben zu schmieden, nur für den Fall, dass Gott doch seine Verheißungen nicht erfüllen kann oder will. Aber Gott will uns heute deutlich machen, durch diese Stelle, er wird ohne Wenn und Aber seine Verheißungen erfüllen. Wir dürfen immer fest daran glauben, dass er sie zu seiner Zeit auf wunderbare Weise erfüllen wird. Denn er legt sich selbst durch unumstößliche Bünde unerschütterlich fest. Lass uns einsteigen. In den ersten 6 Versen sehen wir, das Leben endet nicht mit dem Tod. Nun, nach all den spannenden Ereignissen der letzten Kapitel scheint Abraham nun eine ruhige Zeit zu haben, was äußerliche Umstände betreffen. Aber innerlich scheint einiges aufzuwühlen in ihm. Abraham erlebt scheinbar einen Durchhänger. Ja, denn Gott erscheint, um ihn zu ermutigen. Vers 1, er sagt, fürchte dich nicht. Angst scheint ihm zu plagen. Wovor könnte sich Abraham fürchten? Nun, der Kontext legt nahe, dass Abraham sich bedroht fühlt, sowohl in Bezug auf die Völker um ihn herum, als auch in Bezug auf die Zukunft. Er fragt sich wohl, habe ich den richtigen Weg gewählt damals, als ich die Heimat und Familie verlassen habe, um diesen Ruf nachzugehen? Hat es sich gelohnt? Vielleicht habe ich Gott falsch verstanden. Was wird jetzt aus mir werden? Ich habe immer noch keine Kinder. Gott sichert ihm zu, ja, dass er in jeder Hinsicht zu ihm weitersteht. Er sagt, ich bin dein Schild, ja, dein Schutz drumherum. Und ich bin auch dein großer Lohn. Ich werde dir weiter segnen. Aber für Abraham wirft es eine Frage auf, schaut Vers 2 und 3. Was bringt es ihm, dass Gott ihm persönlich wohlbesonnen ist und ihn so reich segnet, wenn der Herr ihm bisher noch keine Nachkommen gegeben hat? Unter den jetzigen Umständen wird Abraham sein ganzes Hab und Gut an einen seiner Diener geben müssen, er benennt ihn sogar, weil er selbst keine Söhne hat. Abraham tut sich schwer zu sehen, wozu Gottes Schutz und Lohn gut ist, wenn das Ganze mit seinem Tod sowieso endet. Und Geschwister, hier geht es viel mehr als einfach nur sich Kinder zu wünschen. Viele haben auch heute Kinderwunsch, aber wir würden es nicht als eine existenzielle Frage des Lebens und des Todes sehen. Anders damals. Für die Menschen damals bedeutete Nachkommenschaft tatsächlich wie ein Fortbestand des Lebens. Die Erbschaft, die man hinterließ, war wie Leben nach dem Tod. Das war so die Vorstellung von Menschen. Und die Bibel spielt auch mit dieser Vorstellung, zum Beispiel in Psalm 112, 2, da lesen wir, sein Geschlecht, also das Geschlecht von einem gerechten Mann, wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Und gern ist das die Frage, die in 1. Mose 15 im Raum steht. Abraham hadert existenziell mit seinem Fortbestand, da er seinen alternden Leib und den Tod kommen sieht. Aber noch hat er keine Erbschaft. Deshalb fragt er sich, was bringt es mir, das alles von Gott zu haben, wenn ich keine Nachkommen habe, in anderen Worten, wenn ich kein Leben nach dem Tod habe. Ihr Lieben, bevor wir zu Gottes Antwort kommen, sehen wir hier, dass Gott jemand ist, der uns in unseren ehrlichen Ängsten und Fragen nicht abweist, sondern uns zuwendet, uns gnädig begegnet. Und dabei will er uns Mut zusprechen. Er sagt, fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass das eins der häufigsten Gebote in der Bibel ist? Fürchte dich nicht. Das kommt mindestens 100 Mal in der Bibel vor. Ich habe es nicht gezählt, ich habe einfach Google gefragt. Aber ziemlich oft. Das allein zeigt uns, wie wohlwollend, wie mutmachend Gott ist. In seinem Wesen. Wir dürfen uns Gott also immer zuwenden, wenn wir mutlos sind und Fragen haben. Wir dürfen alles vor Gott ausbreiten, was in unseren Herzen ist. Wir dürfen persönlich und ehrlich sein vor ihm, denn wir sind durch den Glauben an Jesus Christus in einer liebenden Beziehung mit Gott, die so ehrlich und intim verlaufen darf, wie ein Vater mit seinem lieben Kind. Intuitiv weiß Abraham das. Dann schaut, wie er Gott anspricht. In Vers 2 und dann nochmal wieder in Vers 8. Herr, Herr, warum gibt es diese zwei Herr hintereinander und warum ist einer mit Großbuchstaben? Nun, der erste Herr bedeutet normal Herr. Der zweite, wenn wir diese großen Buchstaben in der Bibel sehen, also mit Herr, steht Gottes persönlicher Name da hinten im Originalsprache. Ja? Yahweh steht da hinten. Das ist Gott, wie er sich persönlich, wie er sich intim und vertraut offenbart. Mit diesem Namen offenbart sich Gott in der Bibel als der nicht verändernde, treue Gott, der in einer intimen Beziehung mit denen steht, die ihn lieben. Ja, Abraham hier intuitiv checkt das. Das ist ein Gott, mit dem ich in Beziehung bin. Ich darf ehrlich sein vor ihm. Geschwister, vor Gott dürfen wir ja ehrfürchtig, aber auch ehrlich treten und unsere Fragen vor ihm ausbreiten. Und Gott antwortet, wie antwortet er? Er antwortet mit einer Bekräftigung seiner Verheißung, Vers 4. Abraham hatte schon einen Plan B zusammengebastelt, falls er ohne Nachkommen stirbt. Ja, das ist Eliezer. Vers 2 und 3 sagt er das. Gott streicht aber seinen Plan B komplett durch, denn er wird ihm in der Tat einen leiblichen Erben schenken. Und nicht nur das, sondern auch dieser Erbe wird viele Nachkommen haben. Also es wird nicht, okay, er hat eine Erbe, aber dann endet es. Nein, es wird weiter wachsen. Ganz, ganz viele Erben, ganz, ganz viele Nachkommen wird aus Abraham hervorgehen. Und wir brauchen manchmal Illustrationen, ne? Gewisse abstrakte Wahrheiten, Dinge, die wir noch nicht sehen, noch nicht klar so festhaben, werden nur durch Bilder und Beispiele aus dem Alltag für uns greifbar. Gott gibt Abraham eine Illustration, schaut Vers 5. Er nimmt ihn hinaus aus dem Zelt und zeigt ihm den Himmel. Das ist nachts und die Nacht ist voller Sterne. Dabei solltet ihr nicht an unseren Sternennächte denken, die wir im Hachinger Tal oder Südbayern haben. Da ist viel zu viel Licht um uns herum. Catherine hat mir aber erzählt, meine Frau Catherine hat mir erzählt, dass es Orte gibt in ihrer Heimat in Texas, die hunderte Meilen von irgendeiner bedeutenden Stadt oder Dorf entfernt sind, wo man die Sterne richtig sehen kann. Und es ist wohl ein verblüffender Blick. Als Abraham lebte und wo er lebte, im Nahen Osten, konnte man die Sterne genauso richtig sehen, wie man es ganz weit draußen, mitten im Nirgendwo in Texas tun kann. Und Gott sagt ihm, Abraham, zähl mal. Hast du schon versucht, Sterne zu zählen? 1, 2, 3, 100, 101. Ah nee, da habe ich schon. Oh nee, muss ich wieder von vorne anfangen. Es geht nicht, es ist zu viel. Gott sagt, genau Abraham, so viele Nachkommen wirst du haben. Das ist schon die zweite derartige Illustration. Im Kapitel 13 glich Gott Abrahams Nachkommen dem Staub der Erde. Und wenn Abraham geneigt war zu denken, dass Gott vielleicht damals ein bisschen zu viel in den Mund genommen hat, als er viele Nachkommen versprochen hatte, macht Gott deutlich, nein, ich habe es genauso gemeint. Interessanter Fakt, diese Stelle hat mich neugierig gemacht. Ich habe nachgeschaut. Wisst ihr, dass die Wissenschaftler schätzen, dass es mehr Sterne im Universum gibt als Sandkörner auf Erden? Das hätte Abraham nicht wissen können, aber für uns als Leser des 21. Jahrhunderts gewinnt diese Stelle noch mehr an Bedeutung. Denn bei Gott erleben wir nie, dass er seine Versprechungen, seine Verheißungen downgradet, herabstuft, sondern steigert. Er nimmt es nicht zurück, sondern packt eine obendrauf. So ernstmeinend ist Gott, wenn er Dinge verspricht. Nach einer Zeit der Entmutigung ist dieses Wort von Gott genau richtig, um Abraham wieder festzumachen. Das sehen wir in Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er nimmt Gott beim Wort. Gott rechnet und Gott seinerseits rechnet das als Gerechtigkeit an. Also, dass Abraham glaubt, das rechnet Gott als Gerechtigkeit. Und dieser Vers ist sehr, sehr wichtig. Man kann schnell rüberfliegen, ne? nicht so interessant, ich lese weiter. Aber das Neue Testament wiederholt diese Vers, weil das ist Grundlagesache. Hier wird deutlich, was Gott gefällt und wie wir seine Annahme finden. Es steht nicht in der Erfüllung von bestimmten Geboten oder einem Gesetzeskorpus. Nicht, dass das unwichtig ist, aber es besteht nicht darin, Annahme bei Gott. Was Abraham gerecht vor Gott macht, oder was ihm Annahme bei Gott gewann, war, dass er Gottes Wort geglaubt hat. Gott beim Wort zu nehmen, Vertrauen darauf zu setzen, dass das, was Gott sagt, er auch tun kann und wird, das gefällt Gott. Das ist, was Gott von uns will. Und das gilt uns auch. Ja, das Neue Testament macht deutlich, dass der Glaube, wozu Gott uns ruft, die gleiche Art von Glauben ist wie die von Abraham. Das haben wir in der Textlesung aus Römer 4 gehört. Es wird diese Geschichte hier vor Augen geführt. Und er sagt, das war die gleiche Art von Glaube, die ihr Römer heute glaubt. Oder habt. Gottgefällige, rechtfertigende, rettende Glaube bedeutet, unser Leben daran zu setzen, was Gott sagt und verspricht. Das rettet. Deshalb wurde Abraham gerettet. Denn er nahm Gott beim Wort und setzte sein Leben daran, was Gott sagte. Es ist nicht anders für uns. Wir haben freilich mehr Glaubensinhalt als Abraham damals. Seit Abrahams Zeit hat Gott viel mehr von sich selbst und vor allem auch von Jesus Christus geoffenbart. Wir haben also ein volleres Bild davon, was wir glauben sollen. Das macht es eigentlich vielleicht sogar einfacher, sollte es einfach einfacher machen, für uns zu glauben. Aber der Punkt ist, der Glaube ist der gleiche Art von Glaube. Es geht um den gleichen Gott, der sagt, glaub mir, vertrau mein Wort. Und wenn wir das tun, rechnet Gott das an als Gerechtigkeit. Freude, manchmal verkomplizieren wir zu sehr, wie wir Glauben verstehen. Wir setzen Glauben gleich mit einem besonderen Gefühl oder wir verbinden das mit besonderen Verständnis oder besonderen Bedingungen, die für uns erfüllt werden müssen. Aber Glaube als biblisches Konzept ist viel einfacher als das. Es ist einfach die Frage, akzeptieren wir, verlassen wir uns drauf, setzen wir unser Leben dran, was Gott uns geoffenbart hat. Wenn wir das tun, haben wir rettenden Glauben. Es ist nicht mehr als das. Und wie bei Abraham ist dieser Glaube der Schlüssel zum ewigen Leben. Ja, für ihn auch im Sinne von Nachkommenschaft und Erbschaft, aber viel mehr als das. Ja, Römer 4 macht deutlich, dass das Ziel dieses Glaubens von Abraham die Auferstehung aller Gläubigen war und ist. Sein Fortbestand durch seine Nachkommen, also in Abrahams Fall, ist ein Vorschatten oder Allegorie, wenn man so will, vom Fortbestand aller Gläubigen in Jesus Christus. Für sie gibt es echtes Leben nach dem Tod. Nicht nur Leben durch die Nachkommen. Wenn du glaubst, gilt dir das auch. Das Leben endet nicht mit deinem Tod. Abraham hat rettenden Glauben. Er hat aber immer noch Fragen. Das sehen wir in Vers 7 bis 16 oder eine Folgefrage. Und da sehen wir, das Land wird zur rechten Zeit sicher gegeben. Abraham hat sich in Bezug auf die Frage nach Nachkommen neu im Herrn vergewissert, aber eine andere Verheißung Gottes steht noch im Raum. Das ist die Verheißung des Landes. Darauf geht Gott als nächstes ein, in Vers 7. Lesen wir, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Akkadea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Gott wiederholt diese Verheißung. Gott hatte ihm schon deutlich gemacht, in Kapitel 12 und 13, dass dieses Land, wo er sich aufhält, das Land sein wird, das Gott ihm geben wird. Aber für Abraham ist es menschlich schwer nachvollziehbar. Es gibt so viele Völker, die hier schon wohnen. Ja, und am Ende dieser Kapitel werden uns 10 Völker genannt, die hier schon wohnen. Er hat circa, das haben wir letzte Woche herausgefunden, nur 300 kriegstüchtige Männer unter seiner Führung. Und mit den übrigen Dienern und Dienerinnen zusammen sind es vielleicht nicht viel mehr als 1000 Seelen. Das ist wohl kaum genug, um dieses Land zu besetzen. Die Frage im Vers 8 ist daher verständlich. Es ist kein Ausdruck von Unglauben. Es ist einfach eine ehrliche Frage. Herr, kannst du es mir irgendwie greifbar machen, wie ich das machen werde mit diesen 1000 Leuten? Gott gibt ihm ein gewaltiges Zeichen. Es ist eine ganze Zeremonie. Die Vorbereitung dieser Zeremonie wird kurz beschrieben, Vers 9 und 10. Es klingt für unsere Ohren sehr ungewöhnlich. Aber für die ersten Leser wäre es aber eine vertraute Sache, was hier passiert. Sie hätten verstanden, dass es hier um ein Vertrags- oder eine Bundeshandlung geht. So haben damals Menschen Verträge und Bündnisse geschlossen. Und seitdem es Menschen gibt, gibt es solche feierlichen Zeremonien, um bedeutende Beziehungen zu formalisieren. Auch in unserer heutigen Zeit kennen wir das. Je wichtiger und ernstzunehmender eine bestimmte Beziehung ist, desto feierlicher wird es eingegangen. Denn wir empfinden als Menschen die Notwendigkeit, die Bedeutsamkeit der Beziehung greifbar zu machen. Ja, sichtbar für alle. Das fängt schon mit normalen Freundschaften an. Ich bin in Indien aufgewachsen. Kann mich erinnern, als ich so 4 oder 5 war, da ging ich schon in die Schule. Und da gab es eine Art und Weise, wie man zeigte, ob man Freunde war oder Feinde war. Ja? Man zeigte Kati, das ist Feind, oder Bhatti, das war Freund. Ja? Schon als 4-5-Jährige haben wir schon dieses Bewusstsein, meine Freundschaft muss ich zeigen irgendwie. Muss ich deutlich machen. Also wir kennen, ich glaube, das ist weltweit so, die sogenannte Blutsbrüderschaft. Ja, ein uralter, weltweit verbreiteter Brauch, bei dem zwei nicht verwandte Personen, traditionell Männer, deswegen Brüderschaft, durch das rituelle Vermischen ihres Blutes eine brüderliche Bindung eingehen. Ja. Wir kennen das auch aus zum Beispiel Hochzeiten und Eheringe, ja, Standesamt, Zeremonie. Und wir zeigen das, das ist offiziell. Für uns Menschen ist es bei einer bedeutenden und auf Dauer angelegte Beziehung sehr wichtig, nicht nur zu behaupten, dass wir in dieser Beziehung stehen, sondern sie auch fest, offiziell, feierlich zu machen. Damit drücken wir aus, diese Beziehung ist ernst, diese Beziehung ist gewichtig, diese Beziehung ist folgerichtig. Gott verwendet hier einen Brauch der damaligen Zeit, um genau das zu sagen. Er will es klar machen, auf eine Sprache, die die Menschen damals verstanden haben. Er will nämlich einen Bund mit ihnen schließen. Ja, ein Bund ist wohlgemerkt viel mehr als ein Vertrag. Bund heißt, gebunden zu sein, untrennbar, dauerhaft. Im wahrsten Sinne des Wortes will Gott sich mit Abraham und seinen Nachkommen verbinden. Ja, das kommt zum Ausdruck durch diese zerteilten Tiere, von dem hier die Rede ist. Bei Vertragsbruch oder Auflösung gibt es heutzutage Konsequenzen, aber in der Regel kommt man eher glimpflich davon. Im alten Vorderorient waren Verträge und Bünde viel ernster zu nehmen. Da war wirklich eine Frage des Lebens und Todes. Ein Bundesbruch war keine Lappalie. Das ist, was die Zerteilung der Tiere hier bedeutet. Sie sagt aus, dass es genauso demjenigen gehen soll, der diesen Bund bricht. Der hohe Punkt der Zeremonie, der tatsächliche Bundesschluss, ja, wie heutzutage die Unterzeichnung mit Handschlag vor der Presse und Kameras, in dem Fall war es, dass die Bundespartner gemeinsam durch die zerteilten Tiere gingen. Das war der Höhepunkt. Interessanterweise erfolgt es aber hier nicht sofort. Da gibt es einen Verzug, einen langen Verzug. Gott lässt warten. Und zwar so lange, dass Raubvögel anfangen, um diese Leichname herum zu sammeln. Abraham muss sie wegscheuchen, Vers 11. Und das scheint einige Stunden gewesen zu sein. Bei der Abenddämmerung kommt ein tiefer Schlaf über Abraham, Vers 12, er ist wahrscheinlich sehr müde. Und dabei kommt ein großes Schrecken und eine tiefe Finsternis auf Abraham, in seiner Seele. Und was bedeutet das alles? Es ist, als würde Gott Abraham die Geschichte seines Nachkommens vorspielen lassen. In seiner Seele, in seinem Körper. Eine Kostprobe davon geben. Denn in den Versen 13 bis 16, direkt danach, skizziert Gott die Geschichte der Nachkommen Abrahams. Und da gibt es Parallele. Ja, Gott lässt Abraham Tiere für die Bundeszeremonie darbringen, aber lässt Abraham lange auf die Vollendung der Zeremonie warten. Diesen Höhepunkt. Wie die 400 Jahre, die 4 Generationen, die Gott Abrahams Nachkommen auf sich warten lassen werden. Vers 13. Und dann sehen wir, Gott lässt in dieser Zeit die Raubvögel die ganze Zeremonie bedrohen, wie die fremde Nation durch die durch die Versklavung der Nachkommen Abrahams die Erfüllung von Gottes Verheißung scheinbar bedrohen wird in der Zukunft. Und dann schläft Abraham tief ein und erst dann erlebt er diese Schrecken und Finsternis. Und das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass dieses Schreckerlebnis des Volkes wird erst nach Abrahams Tod eintreten. Vers 15. Was will Gott hier kommunizieren? Zum einen ist es eine Botschaft für Abraham persönlich. Es ist wichtig für ihn zu wissen, dass anders als die Erfüllung der Nachkommenverheißung, das wird schon in seinem Lebzeit anfangen, sich zu erfüllen, die Landverheißung nicht. Er soll nicht darauf warten, dass es in seiner Lebzeit passieren wird. Das soll aber nicht heißen, dass Gott kalte Füße bekommt und sein Wort rückgängig macht. Ja? Wenn er sieht, oh, bin an meinem Sterbebett und das ist noch nicht passiert. Das heißt nicht, dass Gott keine kalte Füße bekommen hat. Gott sagt das schon voraus, damit er das weiß. Zum anderen ist es eine Botschaft für Abrahams Nachkommen später. Denn wenn Sie diese Stelle lesen, die werden das lesen, also die ersten Leser waren die Menschen unter Mose, ja, nach der Auszug aus Ägypten vor der Landeinnahme. Und wenn Sie diese Stelle lesen, sollen Sie das zum Herzen nehmen. Denn nach 400 Jahren von Sklaverei und kurz vor der Landeinnahme, wo Sie schon Angst hatten, werden sie versucht sein, und das wurden sie auch, an Gottes Verheißungen zu zweifeln. Aber Gott wird sie sicher aus der Sklaverei hinausführen, und das haben die Menschen damals, die ersten Leser, erlebt. Das hat er wirklich gemacht. Und er wird sie genau in dieses Land der Amoriter, unter denen Abraham damals schon wohnte, hineinbringen. Das wird er machen. Wegen seiner Treue in der Vergangenheit wissen wir, er wird das sehr, sehr machen. Und ich denke, der wichtigste Aspekt dieser prägnanten Handlung ist noch eine andere. Das ist Abrahams Rolle als Repräsentant seines Volkes. Er erlebt, was Gottes Volk später erleben wird. Er erlebt persönlich die Geschichte Israels illustrativ und repräsentativ vor. Ein Hinweis darauf hatten wir schon in Vers 7. Gott adressiert Abraham dort genauso, wie er das Volk im Berg Sinai nach ihrem Aufenthalt in Ägypten adressieren wird. Ich lese aus 3. Mose 25, 38. Gott sagt, ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Und an zwei weiteren Stellen adressiert Gott das Volk ähnlich. Diese Verbindung hätten die ersten Leser gecheckt. Ja, wie Gott Abraham damals aus Ur in dieses Land tatsächlich gebracht hat, wird Gott seine Nachkommen sicher in das Land zurückbringen. Ja, Abraham wird sozusagen zum Garant für das Volk. Und wir haben schon die Parallele gesehen, wie die Geschichte Israels läuft. So läuft es an diesem Tag für Abraham. Abraham lebt es vor. Ja, dieses Ereignis aus Abrahams Leben wäre bedeutend für sie, tröstend für sie. Er zeigt, Gott hatte ihre ganze Geschichte schon geplant und geführt. Es ist kein Zufall, dass sie dort sind, wo sie sich jetzt befinden. Gott hat alles in der Hand. Und Abraham, ihr Patriarch, hat im Voraus mit ihnen sozusagen gelitten. Er war solidarisch mit ihnen, auch tröstend für sie. Er empfand ihren Schreck und Schmerz. Aber Abraham erlebte auch, dass Gott ihn nicht in diesem Zustand ließ, sondern, wie wir gleich sehen werden, er vollzog tatsächlich den Bund. Es gab für Abraham ein Happy End und es wird ein Happy End für seine Nachkommen geben. Indem Abraham die Geschichte seiner Nachkommen vorspielt, in dieser Zeremonie wird er zum Garanten, zum Beweis, dass Gott seine Landverheißung zur rechten Zeit tatsächlich erfüllen wird. Ihr Lieben, wie Abraham für seine Nachkommen ein Repräsentant und ein Vorläufer war, so ist Jesus Christus für uns. Und zwar auf noch größer und umfassendere Weise. Ja, Jesus liebt nicht nur mit uns, sondern auch anstelle von uns. Er empfand nicht nur für einen Moment den Schreck und Schmerz seines Volkes, das unter der Sklaverei der Sünde litten, sondern er trug den Schreck und Schmerz selbst. Jesaja 53, 4, da lesen wir: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und als Jesus am Kreuz starb, erlebte er an seinem Leib die Strafe, die wir wegen unserer Missetaten und Übertretungen verdient haben. Er opferte sich selbst stellvertretend für uns, für sein Volk, sodass wir den Zorn Gottes nicht selbst erleben müssen. Und durch seine Auferstehung garantierte Jesus für uns alle die Segnungen und Verheißungen Gottes, denn das war der Siegel davon, dass Gott Jesu Opfer angenommen hat. Jesus spielte unseren Lebensweg nicht nur bildhaft vor, sondern er ging es vor uns, für uns. Er litt mit und für uns. Er starb an unserer Stelle. Er siegte und teilt seinen Sieg mit uns mit. Er lebt und wir leben in seiner Auferstehungskraft. Und er ist vor uns wegbereitend in das Reich seines Vaters, das ewige gelobte Land, eingegangen. Und wird eines Tages uns mitnehmen. Jesus ist unser Garant und Beweis, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Geschwister, wie Abraham und seine Nachkommen befinden wir uns in einer Wartezeit vor der Landeinnahme, wenn man so will. Aber wenn die Kinder Abrahams damals zurückschauen konnten und in Abraham sich ermutigen lassen konnten, wie viel mehr wir, wenn wir auf Jesus zurückschauen. Denn in Jesus hat Gott schon erfüllt, was er im Hinblick auf uns versprochen hat. Wie Jesus, so werden wir es auch erleben. Und dazu verpflichtet er sich selbst, und zwar einseitig. Das ist die letzte Punkt, die wir heute uns anschauen, Verse 17 bis 21. Die Leute werden beim Bundesschluss nicht einbezogen. Die Bundeshandlung fing früher am Tag an, also im Vers 10, aber der eigentliche Bundesschluss wurde einige Stunden hinaus verzögert. Erst als die Sonne unterging, war es soweit, Vers 17. Und hier jetzt kommt endlich der Höhepunkt, der Bund wird geschlossen. Jetzt ist die Zeit, wo beide Bundespartner durch die zerteilten Tiere gehen sollen. Aber zu unserer Überraschung geht Abraham nicht durch. Nur ein Glutofen und eine Feuerfackel gehen durch. Nun, die ersten Leser zur Zeit von Mose hätten sofort erkannt, was das verdeutlichen soll, was das verbildlichen soll. Denn wie hat Gott sich gezeigt zu ihrer Zeiten später? Durch eine Feuersäule. Die hätten das gecheckt, die hätten diese Verbindung gesehen. Die hätten gewusst, okay, das repräsentiert Gott. Und nur er geht durch. Gott verpflichtet sich einseitig in Bezug auf die Verheißungen an Abraham. Er legt auf sich selbst einseitig die Verpflichtung dieses Bundes und bezieht Abraham bei der Erfüllung dessen nicht als aktive, verantwortliche Partei ein. Er macht sich allein dafür verantwortlich, das Land in die Hände von Abrahams Nachkommen zu geben, Vers 18. Und er nennt dabei sogar die Grenzen des Landes und die genauen Nationen, die er ihnen geben wird, damit Menschen ihn später darauf festnageln können. Vers 19 und 20. Und genau so wird es kommen. Die spätere Geschichte von Israel zeigt uns das. Ihr Lieben, dieser überraschende Bundesschluss lehrt uns, wie Gott ist. Wenn er Verheißungen in der Bibel macht, legt er sich einseitig und unumstößlich fest. Er bindet sich einseitig an seinem Wort. Auf das Bild der zerteilten Tiere zurückzugreifen, genauso wie es unmöglich ist, Gott zu zertrennen, ihn zu töten, ist es unmöglich, dass er seinen Bund brechen wird. Abraham fragte in Vers 8, woher soll ich wissen, Herr, dass wir das Land, dass ich das Land erben werde? Gott antwortet, ich lege mich selbst durch einen unerschütterlichen Bund fest. Reicht es dir, Abraham? Brauchst du noch eine größere Zusage, dass ich es ernst meine? Der Gott der Bibel legt sich durch einseitige, unumstößliche Bünde fest. Auch in Bezug auf uns. In Bezug auf Vergebung der Sünden und ewiges Leben hat er sich in Jesus Christus durch einen einseitigen, unumstößlichen Bund festgelegt. Denn in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, feierte Jesus auch eine Bundesschlusszeremonie mit seinen Jüngern. In Lukas 22, 19 bis 20 lesen wir folgende Worte. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wegen unserer Untreue Gott gegenüber erlebte Jesus die Zerteilung seines Leibes und das Vergossen seines Blutes. Und somit hat Gott durch Jesus einseitig, ohne unsere Beteiligung, das Heil von allen, die Jesus nachfolgen, sicher und fest gemacht. Das sagt uns auch Hebräer 9. Ich lese ein paar Verse daraus. Als aber der Christus kam, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal, in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Gottes Bund in Jesus war einseitig und deshalb fest, einmalig, vollkommen vollendet. An dieser Bundesschließung waren wir nicht beteiligt. Wir wurden in der Vollziehung nicht einbezogen. Deshalb hängen Gottes Verheißungen auch nicht von uns ab. Nicht von unseren Gaben, nicht von unseren Fähigkeiten, nicht von unseren Stärken oder Schwächen, nicht von irgendwas in uns. Sie sind fest, weil Gott sich unumstößlich festlegt. Die einzige Antwort, die er erwartet, wie bei Abraham damals, ist, dass wir glauben. Dass wir ihn beim Wort nehmen. Geschwister, eine der schönsten Wahrheiten über Gott ist, dass er sich festlegt. Daraus fließt seine unfehlbare Treue. Das macht ihn vertrauenswürdig. Das erlaubt uns, ihm immer beim Wort zu nehmen. Auf sein Wort kann man ihn festnageln. Denn er bindet sich daran. Er meint wirklich, was er sagt. Wir dürfen jederzeit wissen, wo wir mit ihm stehen, denn er meint, was er sagt. Wir dürfen seinem Wort immer vertrauen, denn er meint, was er sagt. Wir dürfen wie kleine Kinder zu Gott in Bezug auf seine Verheißungen erwartungsvoll sagen, du hast es doch versprochen. Denn er meint, was er sagt. Ich bete.